Gnade und Frieden von dem, der da ist, der da kommt und der da war. Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute bei euch den Predigtdienst versehen darf. Und ich habe etwas vorbereitet, das ich Back to Basics, also frei übersetzt, zurück zu den Grundlagen nenne. Und ich meine hier die Grundlagen unseres Glaubens. Da könnte man natürlich über vieles reden und das Feld wäre riesengroß. Aber als Thema habe ich mir heute vorgenommen Sünde. Warum? Vor einiger Zeit habe ich mit einer Schwester gesprochen, die war in einer Vorbereitung für eine Veranstaltung. Und sie hat mich etwas gefragt. Und zwar hat sie bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung mit einem Theologen gesprochen und der hatte ihr erzählt, Jesu Tod am Kreuz ist überhaupt nicht notwendig. Sie fragte mich nun, stimmt das? War das nicht notwendig? Da war ich erstmal sprachlos. Schließlich war die Sache für mich doch immer sonnenklar. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit ich Vergebung von meinen Sünden habe und dadurch zu Gott kommen kann. Wie kann denn jemand sagen, das wäre nicht nötig? Zunächst war ich der Meinung, dass die Schwester sich verhört hätte. Das kann nicht sein. Aber dann hat mir die Sache doch keine Ruhe gelassen und ich habe geforscht und ich habe nachgesehen, ob es ernsthaft Theologen gibt, die das vertreten. Und tatsächlich nicht nur einer und nicht nur weit weg, sondern direkt nebendran und auch Prominente, Professoren. Da war ich platt und habe mir gedacht, kann es sein, dass ich die Bibel jahrelang missverstanden habe? Dass alles das, was ich glaube, nicht wahr ist, Jesus nicht am Kreuz sterben musste. Also habe ich gebetet und geforscht und bin schließlich bei den Grundlagen unseres Glaubens angekommen, um es genauer zu fassen, bei der Sünde. Eigentlich schien es mir so, dass das eigentlich sonnenklar ist. Darüber müssen wir doch kein Wort verlieren. Aber es ist wichtig, dass wir immer mal wieder hinschauen und begreifen, was eigentlich Sünde bedeutet. Denn so glaube ich, wenn man von diesem Fundament zum Kreuz blickt, gewinnt man an Erkenntnis, Gewissheit und Frieden. Sünde. Etwas ist ernsthaft verkehrt mit uns Menschen und unserer Welt. Menschen aller religiösen Überzeugungen und nicht religiösen Überzeugungen erkennen dies auf die eine oder andere Art an. Ein Beispiel. Gleichzeitig mit der Entwicklung von modernen Technologien und medizinischen Durchbrüchen hat die Menschheit auch maßloses Grauen geschaffen. Schätzungsweise 188 Millionen Menschen sind im 20. Jahrhundert durch Krieg und Unterdrückung gestorben. Und viele von ihnen wurden vor ihrem Tod vergewaltigt, verstümmelt und gefoltert. Der amerikanische Theologe Christopher Wright berichtet, die Welt war schockiert über den Angriff auf die Twin Tower in New York am 9. September 2001, bei dem einige tausend Menschen starben. In Afrika erleidet das Äquivalent von 2 9/11 jeden Tag. Der Tsunami im Indischen Ozean im Jahr 2004 hat an einem einzigen Tag 300.000 Menschenleben gefordert. HIV und AIDS fordern in Afrika das Äquivalent des Tsunamis an jedem Monat im Jahr. Das ist schockierend. Und dann frage ich mich, was genau stimmt eigentlich mit uns Menschen nicht? Ist es das Böse, das die Welt beherrscht und unabänderlich ist? Die moderne Philosophie und auch andere religiöse Anschauungen verneinen nicht die Existenz des Bösen. Sie haben unterschiedliche Anschauungen dazu. So sieht die Philosophie das Böse mitunter als abstraktes Prinzip, als Notwendigkeit unseres Überflusses. Und andere religiöse Auffassungen sehen die Sündhaftigkeit des Menschen als Ursprung des Bösen. Aber nur das Christentum hat eine genaue Auffassung darüber, wie das Böse in die Welt kam und wie es auch wieder vollständig überwunden wird. Sie können gerne forschen, ihr könnt gerne forschen. Nur wir haben das hier. Und woher haben wir diese Auffassung, fragen manche. Was ist unsere Autorität? Nun von Gott selber. Denn er hat uns diese Auffassung in seinem Wort gegeben und das durch Opfer seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, offenbart. Und dies ist das Geheimnis unseres Glaubens, so wie es im 1. Timotheus 3,16 steht. Er, Christus, ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Also lasst uns in die Bibel schauen und herausfinden, wie die Sünde in die Welt kam. Und das ist interessant, sich damit einmal wieder zu befassen. Im 1. Mose 3, wer eine Bibel hat, kann gerne mal mitlesen, der Sündenfall. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon. Rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keinesfalls des Todes sterben, sondern Gott weiß. An dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beide die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum verstecke ich mich. Der sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier steckt eigentlich alles drin. Auch wie das, was passiert ist, wieder aus der Welt kommt und durch wen. Aber lasst uns genauer hinsehen, was eigentlich genau passiert. Das ist zunächst die Schlange. Wir wissen, dass damit der Satan gemeint ist. In Offenbarung 20,2 steht, und ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan. Sie ist der Verführer. Und die Verführung hat System, sozusagen ein teuflisches System. Man könnte es auch eine Choreografie der Verführung nennen, einen Tanz, wo genau und überlegt Schritt auf Schritt folgt. Und der erste Schritt ist eine scheinbar belanglose Frage, die es in sich hat. Sollte Gott gesagt haben, dass ihr von allen Bäumen die Früchte im Garten nicht essen dürft? Der Verführer nimmt den Kopf Evas gefangen. Er stellt Gottes Wort in Zweifel. Sollte Gott gesagt haben? Und lenkt ihre Sinne dorthin, wo er sie haben will. Weg von der Weite Gottes, hin zur Enge der Sünde. Der Verführer ist nicht so plump, dass er kommt und sagt, hey Eva, iss doch mal einen Apfel. Ist doch cool. Da würde Eva sagen, nee, wieso denn von dem Baum? Ich habe doch tausend andere, von denen ich essen kann. Also wenn der Verführer mit der Enge der Fokussierung begonnen hätte, wäre Eva in der Lage gewesen, in die Weite zu entwischen. Aber so steht sie nun mit ihren Sinnen vor dem Tor zur Sünde. Zuerst nimmt der Widersacher den Kopf gefangen, dann kommt die Tat. Und dies macht er geschickt. Das wird auch jetzt noch funktionieren. Sollte Gott gesagt haben, dass es euch verboten ist, Frauen zu haben? Nee, nur diese nicht, die mit den anderen Männern verheiratet sind. Ach, diese? Und schon ist der Blick auf die Sünde gerichtet. Das ist der erste Schritt. Eva wird vor dem Tor zur Sünde abgesetzt. Dann kommt der zweite Schritt. Der Zweifel an Gottes Wort wird vertieft. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Nein, das hat er bestimmt nicht so gemeint. Eva sagt, dass sie des Todes sterben würde, wenn sie von den Früchten isst. Und das hat Gott auch so gesagt. In Mose 2,17 ganz klar, aber wenn du von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen isst, sollst du nicht essen, denn an diesen Tagen, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Aber die Schlange argumentiert, ach, das will Gott nur nicht, weil er es euch nicht gönnt. Damit ihr nicht werdet wie er, Gott will alles für sich alleine. Er will nicht teilen und er meint es auch nicht gut mit euch. Er ist ein grausamer Gott, dem man nicht trauen kann. Hört sich irgendwie bekannt an, und wenn man es mit den Äußerungen von vielen glaubensfernen Menschen vergleicht, dann habe ich das auch schon oft gehört in Diskussionen. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Die 10 Gebote sind nur Einschränkungen, weil Gott uns den Spaß nicht gönnt. Aber eigentlich weiß er ja, wie viel Spaß er das alles macht. Evas Zweifel werden ausgeräumt und ihr Begehren angeheizt. Und die Frau sah vor ihrem Tor zur Sünde, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und jetzt ist es nur noch ein kleiner Schritt zur Tat. Und sie nahm und aß. Und so ist das doch auch bis heute. Kennen Sie nicht die Stimmen? Geh da nicht hin, schau dir das nicht an, und dann geht man doch. Dann kommt die theologische Diskussion, wird schon nicht so schlimm sein, sollte Gott wirklich gesagt haben, einmal darf man doch und so. Und dann kommt die Tat und danach die bitteren Konsequenzen. Also, hüte deine Gedanken. Und wenn du vor den Toren der Sünde stehst, dann bitte Gott, dass er dich hinaus ins Weite führt. Psalm 18,20. Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Und wie sehen diese Konsequenzen aus? Zunächst stellen Adam und Eva fest, dass sie nackt sind. Oh, aber wie macht man das? Sieht man es einfach mit den Augen? Das hätten sie vorher doch auch schon tun können. Nein, sie erkennen es plötzlich in Gedanken. Und dazu gibt es eine Vorbedingung. Nehmen wir mal an, Sie kommen hier rein und plötzlich stellen Sie fest, dass Sie nackt sind. Oh, was denkt man da? Ich bin nackt. Ich bin. Also Sie sagen, ich bin. Ich bin nackt. Das ist spannend. Denn nun sagt der Mensch etwas von sich, das Gott für sich beansprucht. Im 2. Mose 3,14, das ist die Geschichte mit dem brennenden Dornbusch. Gott erscheint Mose, Mose fragt ihn, und wie soll ich denn dich nennen? Wie soll ich sagen, wer bist denn du überhaupt? Und was sagt Gott? Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Nicht du bist, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Der Mensch hat also durch den Sündenfall plötzlich eine Vorstellung davon, dass er etwas ist. Das ist die Konsequenz der Sünde vor der Vertreibung aus dem Paradies. Der Mensch beansprucht, Gott zu sein. Und in Galater 6,3 ist ausgesagt, dass dies ein Betrug ist, der Grundbetrug der Schlange. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Und dann ist da noch die Nacktheit. Ich habe mich öfters gefragt, wieso wird das so betont? Waren sie denn vorher nicht nackt? Nein, sie waren nicht nackt. Sie waren bekleidet mit dem Himmel selbst. Das klingt seltsam, gell? Bei all den tausend Bildern, wo Adam und Eva nackt im Paradies, das ist nach dem Sündenfall. Also hören wir doch mal, was in 2. Korinther 5,1 geschrieben steht. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Erstaunlich. Aber das Gefühl der Nacktheit ist das Gefühl, die himmlische Heimat verloren zu haben. Und dieses Gefühl und die Scham darüber haben Adam und Eva, bevor sie aus dem Paradies vertrieben werden. Sie verstecken sich und machen sich Lendenschurze, um ihre Nacktheit zu verstecken. Und danach kommt die unweigerliche Konfrontation mit Gott. Und der Mensch versucht, die Schuld von sich zu weisen. Der Mann sagt, die Frau. Die Frau sagt, die Schlange. Stimmt ja auch. Irgendwo. Gott richtet die Schlange, aber der Mensch hat nun trotzdem die Konsequenzen der Sünde zu tragen. Und die bestehen im nächsten Schritt in der Vertreibung aus dem Paradies. Und damit in die unweigerliche Trennung von Gott. Eine unüberbrückbare Kluft, auf Deutsch ein Sund. Aber genau an diesem Punkt setzt auch schon Gottes Plan zur Errettung der Menschheit an. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen, stechen. Der Same Evas ist letztlich Jesus Christus. Der Stammbaum Christi in Lukas 3,23 wird zurückgeführt bis Adam ins Paradies. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Und dies bewirkt er durch das Kreuz und die Wiederauferstehung, der Triumph des Sohnes über das Böse. Aber bevor die Vertreibung passiert, gibt es noch ein Beispiel für Gottes Barmherzigkeit, gleich am Anfang der Vertreibung. Gott erbarmt sich der Nacktheit. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Jesus sagte in Matthäus 25,36, ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Das ist wichtig. Und hier kommt auch eine Reihenfolge zum Ausdruck. Zuerst liebt uns Gott, dann wir ihn und dann den Nächsten. Aber es gibt noch eine Konsequenz aus dem Sündenfall. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Das ist die weitere Konsequenz des Sündenfalles. Der Mensch hat ja nicht von irgendeinem Baum irgendeinen Apfel gegessen, sondern von dem Baum, der irgendwie Unterscheidung zwischen Gut und Böse ermöglicht. Der Widersacher wusste wohl, dass er uns damit eine Gabe zuteil hat werden lassen, mit der wir nicht umgehen können. Ein vergiftetes Geschenk. Lasst uns diese Konsequenz näher betrachten. Gott unterscheidet eigentlich zwischen Gut und Böse. Sein Privileg. Und das kann er auch. Das kann er sogar gut. Denn er kann die Konsequenzen seiner Entscheidung überblicken. Denn er ist allmächtig und auch allwissend. Die Unterscheidung zwischen Gut und Böse führt nämlich zu einem Verdikt, zu einem Urteil. Denn man beurteilt ja, ob etwas gut oder böse ist. Nun, wenn Gott urteilt, ist alles in Ordnung. Auch wenn wir seine Einschätzung und sein Handeln nicht immer verstehen. Wie sollten wir auch? Wir können hier nur glauben und vertrauen. Aber wenn wir von unserem Standpunkt der Sünde etwas beurteilen, dann kommen wir zu einem falschen Urteil. Von dieser Warte aus gesehen ist es spannend, mal wieder das Schlusskapitel im Buch Hiob zu lesen und genau hinzuhören, was Gott dort zu Hiob sagt. Zum Beispiel, und der Herr antwortete Hiob und sprach, wer da meint, alles besser zu wissen, sollte der mit dem Allmächtigen rechten? Wer Gott zurechtweist, der antworte. So ist es nun in der gefallenen Welt. Es gibt zwei Rechtssysteme. Das menschliche, das aus der Sünde geboren wurde, und das göttliche, das wir oft nicht verstehen. So beurteilen wir nun die Welt aus unserer Auffassung von Gut und Böse, und das ist fatal. Denn jeder Mensch tut das von seiner Warte aus. Wir haben also so viele Richter, wie es Menschen gibt. Und deshalb in Sprüche 21,2: Ein jeglichen dünkt sein Weg recht, aber der Herr prüft die Herzen. Das tut eben nur Gott. Wir können das nicht. Deshalb ist unser Urteil nichtig und sinnlos und führt nur zu Gewalt und Verderben. Ich habe recht, ich habe recht, du hast recht, ich habe recht. Wer hat recht? Jeder hat recht oder auch nicht. Kennt ihr das nicht? Das ist doch ein Eheseminar nachher, ne? Wir hatten recht. Keiner. Kein Wunder also, wenn Jesus Christus uns stets daran erinnert, dass wir nicht urteilen sollen, sondern vergeben. Vergebung heißt auch, sich Gottes Ratschluss zu unterwerfen, anzuvertrauen und seine eigene Sicht der Dinge aufzugeben. Ich vergebe dir. Ich denke zwar, du bist nicht im Recht, aber ich vergebe dir. Aber was weiß schon ich? Denn letztlich, jeder Mensch will doch das Gute nur für sich selbst. Wir wollen erhöht werden, wir wollen bewundert werden, für unsere Rechtschaffenheit, für unser Vermögen, für unser was weiß ich alles. Wir wollen aus uns selbst heraus Recht schaffen, wir wollen die Welt retten, wir wollen alles tun. Wir wollen mit der künstlichen Intelligenz sogar einen Menschen machen. Ich habe es letztens erst gesehen im Fernsehen. Das ist ja unser nächstes Ziel, wir machen den Menschen. Wir wollen auch mal was schaffen. Was dabei rauskommt, kann ich mir schon lebhaft vorstellen. Aber das funktioniert eben nicht. Und die Einsicht ist eben schwer. Wer lange verheiratet ist, der weiß das. Wie schwer ist Einsicht? Du hast recht, ich habe recht. Wer auf Arbeit ist, weiß, wie schwer das ist. Ich habe recht, du hast recht. Und dann ist da noch was. Wir verstehen oft nicht, wir verstehen ja Gott nicht. Wieso geht es eigentlich bekennenden Sündern und Gottesfernen so gut? Und klagen wir Gott nicht manchmal auch so ein bisschen an? Hey, du könntest mir doch auch mal ein größeres Auto geben. Hey, ich bin so fromm. Gib doch nicht immer nur den Lästerern von nebenan alles. Gib mir doch auch mal was. Das ist im Psalm 73 so schön ausgeführt. Asaf sagt, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Nur ein wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Über den Psalm könnte man noch mal eine eigene Predigt halten. Aber das Schöne ist, wenn ihr den noch mal lest, da wird die menschliche Perspektive gegen die göttliche Perspektive gesetzt. Und am Ende kommt Asaf zu dem entscheidenden Punkt. Dir nahe zu sein ist mein Glück, war auch meine Jahreslosung. Es gibt also zwei Sichtweisen seit dem Sündenfall. Die menschliche fehlerhafte Sicht und die göttliche Sicht der Dinge. Und wenn wir nur unserer Sichtweise folgen, dann sind wir wie die Schafe in Jesaja 53,6. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah nur auf seinen Weg. Ich gehe mal da lang, ich gehe mal da lang. Ja, Gott sagt, ich gehe mal da lang. Das sind eben die Folgen der Sünde. Fassen wir es noch einmal zusammen. Die Sünde war keine Idee des Menschen, sondern die List der Schlange im Paradies. Damit ist der Ursprung der Sünde im Paradies, also im Himmel. Durch die Sünde wurden wir von Gott getrennt. Wir haben uns selbst überhöht und stellen unser Urteil und unser Sein über das Gottes. Wir sind ja so viel besser. Und wir können nicht aufhören zu urteilen. Ob etwas warm ist, ob es kalt ist, ob es windig ist oder nicht, ob es zieht, ob das Fenster zu ist, ob das Essen zu scharf ist oder gerade recht. Permanent urteilen wir. Aber unser Urteilen und Handeln, das daraus folgt, ist aus der Sünde geboren und letztlich falsch und fatal. Und deshalb brauchen wir Gottes Gebote so dringend. Denn wir können nicht wirklich entscheiden, was gut ist oder nicht. Und letztlich, das ist uns gesagt, Jesus selber hat es gesagt, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott selbst. Denn wir halten nur für gut, was uns nützt und was wir für nützlich halten. Die Frage, die dazugehört, ist immer, und was soll das jetzt bringen? Was gedacht eigentlich, was soll das mir bringen? Denn nur dann, wenn es mir was bringen kann, es ja gut sein, oder nicht? Wenn es mir nichts bringt, ist ja nicht gut. Und dies alles, also unser verkehrtes Denken, unser verkehrtes Sein, eben die Sünde, kann niemals durch unser Handeln oder durch einen Beschluss von uns überwunden werden, sondern nur durch Gottes Handeln und seinen Plan von Anfang an. Und damit wird vielleicht klar, was das Wesen der Sünde ist. Es ist nicht nur eine Tat, die wir tun, obwohl etwas verboten ist, sondern es ist ein ganzes System. Die Sünde umgibt uns wie die Luft zum Atmen. Sie ist in uns und um uns. Und wir können darum aus uns selbst heraus nichts Gutes schaffen. Wer meint, dass es trotzdem geht, der kann gerne mal die australische Geschichte mit den Hasen gucken und den Kröten und den Katzen, wo sie versucht haben, ihr Ökosystem wiederherzurichten. Ist belustigend anzusehen, nicht zu schaffen. Deshalb, weil wir aus uns selbst heraus nichts Gutes schaffen können, sind wir erstmal alle Sünder. Ja, ihr seid alle Sünder erstmal, ausnahmslos und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut und auch nicht einer. Römer 3,12, alle sind abgewichen und allesamt verdorben. Es ist keiner, der Gutes tut und auch nicht einer. Ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen, die ich mal gehört habe. Dazu ist eine kleine Sache. Es sind zwei kleine Fische, die schwimmen herum und treffen einen alten Fisch. Da sagt der alte Fisch zu den jungen Fischen, hey Jungs, wie ist das Wasser? Die antworten nicht und schwimmen weiter. Nach einer Weile sagt der eine Fisch zum anderen, sag mal, was ist ein Wasser? Von der Sünde umgeben zu sein, ist so normal für uns, wie für die Fische das Wasser, wie die Luft zum Atmen. Wir nehmen das überhaupt nicht mehr wahr. Wir stellen überhaupt nicht mehr fest, wie groß und mächtig die Sünde um uns herum ist. Und das ist eben das Schlimme. Wir aus uns selbst heraus können nur Sünde, ganz egal, was wir machen. Und das ist ein düsteres und finsteres Bild der Wirklichkeit, das Paulus in Römer 3,12 zeichnet. Und wenn es dabei bliebe, dann wäre ich wohl lieber tot, als auch nur einen Moment in dieser Hoffnungslosigkeit weiterzuleben. Gibt auch einen Choral von Bach, ich wünschte mir den Tod. Wer den mal hören will. Aber zum Glück geht es in den Vers Jesaja 53,6 weiter. Und er endete, das ist das mit den Schafen, ein jeder schaut auf seinen Weg. Und dann kommt, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Zum Glück. Liebt uns unser Herr Jesus Christus, auch in dem Bachchoral, ich wünschte mir den Tod, wenn nicht unser Jesus mich liebte. Und zum Glück hat er den Widersacher überwunden und alle unsere Sünde mit ans Kreuz genommen. Das hat Gott auch schon in der Geschichte vom Sündenfall beschlossen. Er wird dir den Kopf zertreten, du Schlange. Und das ist ja auch das Fatale an der Sünde und das ist ja auch die Hoffnungslosigkeit. Wie werde ich sie wieder los? Das ist schon spannend. Da gibt es in der Bibel auch so spannende Geschichten, wie die Leute versuchen, die Sünde wieder loszuwerden. Zum Beispiel David, erst geht er mal nicht aufs Feld, dann langweilt er sich, dann geht er aufs Dach und sagt, hey, da ist ja die Bathsheba, ist ja klasse, ne? Die hole ich mir mal rein. Dann wird die schwanger und dachte, oh, wie werde ich das jetzt wieder los? Erst holt er sich den Uriah rein, dann muss der dreimal trinken und der macht nichts, ne? Dann bringt er schließlich um. Und dann kommt Nathan und sagt, hallo, du bist der Mann. Tja, Gott weiß es. Und zum Schluss bekennt David seine Sünde und ist zerknirscht. Und wenn wir ebenso zerknirscht sind über unseren sündigen Zustand wie David in diesem Augenblick, dann haben wir den wirklich lebenszerstörenden und todbringenden Charakter der Sünde erkannt. Und können dann ähnlich wie Paulus in Römer 7,24 seufzen, Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und dann, wie er erleichtert, sagen, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Blicken wir also auf aus unserem Zustand der Sünde zum Kreuz. Jesus stirbt dort, so wie es im Alten Testament geschrieben stand und wie Gott es von Anfang an geplant hatte. Er nimmt alle Sünden, unsere Sünden dabei auf sich. Er unterwirft sich unserem Hochmut, unserem falschen Urteilsvermögen und wird unschuldig zur Sünde. Und er trägt die Konsequenzen der Sünde, die eigentlich wir zu tragen hätten. Und er leidet den Tod, so wie wir. Aber kurz zurück ins Paradies. Es gibt zwei verbotene Bäume dort. Von dem einen haben Adam und Eva gegessen, von dem anderen nicht. 2. Mose 9. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der andere Baum ist der Baum des Lebens, des ewigen Lebens. Dies bleibt Gott vorbehalten. Und das ist eben so fantastisch. Er ist eben kein grausamer Gott, der nicht teilen will, der alles für sich alleine halten will, sondern er teilt unser Los, er geht ans Kreuz, er hat die Auferstehung und es wird verheißen, dass wir ewig leben werden. Durch den Glauben an Jesus Christus und das, was er für uns getan hat. Und der Baum des Lebens kommt noch einmal vor. Im neuen Jerusalem. Und dort sind die Bäume, es sind jetzt nicht nur ein Baum, es sind Bäume des Lebens. Mitten auf der Straße. Das bedeutet, die tragen 12-mal im Jahr. Das bedeutet, wir kommen davon zu essen, so viel wir wollen. Was für eine Zusage. Was für eine Liebe. Und wie unverdient ist das? Wir, die wir nur das Böse schaffen und nichts als Eigennutz kennen, bekommen von Gott das größte Geschenk, das man sich vorstellen kann. Und damit wir uns Gott nähern können, müssen wir rein sein, frei von Sünde. Denn Gott ist heilig und nichts vollständig Reines darf sich ihm nähern. Ich habe gesehen, ihr habt auch über die Heiligung einiges. Sonst ist der Tod gewiss, wenn wir nicht rein sind. In diesem Zusammenhang, manche finden es ja langweilig oder schwierig, ist es mal wieder interessant, die Reinigungsgebote im 3. Mose zu lesen. Wie kompliziert das eigentlich ist, sich Gott zu nähern. Aber eben mit dem Blute des Lammes sind wir reingewaschen, geschützt. So wie das Blut des Lammes die Israeliten in Ägypten vor dem Todesengel schützte, als sie das Blut ans Türkreuz gestrichen haben. Türkreuz, spannend, ne? Gottes Plan zieht sich durch die Bibel. Und wenn ich jetzt noch einmal am Anfang dieser Predigt denke und die Frage aufwerfe, ist es denn überhaupt notwendig, dass Jesus ans Kreuz ging? Was für eine Frage. Natürlich. Es war Gottes Plan von Anfang an. Ich kann hier nur sagen, danke Jesus für das Kreuz. Wollen wir nicht alle mal Danke sagen? Danke Jesus für das Kreuz. Kommt, sagt Danke. Danke Jesus für das Kreuz. Danke, dass wir rein sind durch dein unschuldig vergossenes Blut. Danke für das Geschenk des Lebens. Nun, wenn wir also das System der Sünde verlassen wollen, dann gibt es nur einen Weg, unseren Herrn Jesus Christus. Und dieser Weg führt zum Kreuz und darüber hinaus. Und durch dieses Opfer wird es eben möglich, dass der Prozess der Sünde umgekehrt wird. In Galater 2,20 sagt Paulus, ich lebe, doch nun nicht ich. Ich bin nicht, du bist. Sondern Christus lebt in mir. Oder Philipper 3, 7-11. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck. Auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Jesus Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben. Ja, wir verlieren durch Christus in uns unseren Eigenwillen und unterwerfen uns vollständig Gottes Willen. Da gibt es so eine kleine Armbänder, die haben die Jugendlichen manchmal, da steht Full Surrender drauf, vollständiges Aufgeben. So wie es von Anfang an vorgesehen war. Und damit, mit dem Opfer des Erlösers und unserer Buße, also unserer Umkehr zu Gott und unserem Glauben, haben wir Frieden mit Gott. All unser Aufbegehren, alle unsere Gottesfeindschaft in der Sünde ist beendet. Wir sind wieder rein und können vor Gott treten. Wir können uns seinem Ratschluss unterwerfen. Und diese Unterwerfung ist das Größte, was wir haben können. Ich möchte Ihnen noch zum Schluss dieser Predigt etwas über Horatius Spafford erzählen. Horatius Spafford war ein angesehener Anwalt und Geschäftsmann in Chicago. Beim großen Stadtbrand im Jahre 1871 verlor er den Großteil seines Vermögens. Sein vierjähriger Sohn starb im gleichen Jahr am Fieber. Ihm verblieben seine Frau und vier Töchter. Seine Familie sollte nach all dem Geschehen mal eine Erholung haben und er hat sie nach Europa geschickt in einen Urlaub. Er selbst war verhindert und wollte später nachkommen. Das Schiff mit seiner Familie kam in einen Sturm, erlitt Schiffbruch und alle seine vier Töchter starben. Nur seine Frau überlebte und schickte ihm ein Telegramm aus England. Saved alone. Alleine gerettet. Er bestieg dann ein Segelschiff und fuhr zu seiner Frau und er ließ sich von dem Kapitän die Stelle zeigen, wo seine Töchter ertrunken waren. Nachdem er dort eine Weile allein war, ging er in seine Kabine und schrieb das Lied »Wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt«. Wir werden es gleich singen, aber den Text möchte ich euch doch nochmal vorlesen. »Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme, auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Nun leb ich in Christus, für ihn ganz allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist fröhlich im Herrn. Und dies ist die Erlösung von der Sünde durch unseren Herrn. Wir haben Frieden mit Gott. Wir sind nicht mehr seine Feinde, sondern Freunde des Christus und Hausgenossen Gottes. Und dies wünsche ich euch allen, dass egal wie viel Sturm in eurem Leben ist, dass ihr den Frieden Gottes in eurer Seele spüren könnt und dass Jesus in euch wächst und ihr in ihm ewiges Leben durch euren Glauben habt. Und dieser Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, erhalte eure Sinne und Herzen in Christus Jesus. Amen.